Hallo.
Hier sind Tanja.
Und Matze.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Crime Up Your Life.
Mord und Totschlag. Ja, Tanja, ein bisschen unregelmäßig in letzter Zeit.
Leider.
Ja. Normalerweise haben wir uns ja vorgenommen, wöchentlich eine Sendung zu produzieren. Das schaffen wir momentan leider nicht. Aber auf alle Fälle 14-tägig. Aber wir sind auch dabei, das wieder wöchentlich ins Fahrwasser zu kriegen, kann
das
man
stimmt.
so sagen.
Ist ja. Zumindest unser Ziel.
Ja. Nur, dass ihr da Bescheid wisst, also wir kommen auf alle Fälle mal ganz spontan oder halt auch eine Woche später. Tanja, du hast heute eine Geschichte für uns?
Ich habe eine Geschichte und mal was ganz anderes als das, was man mittlerweile ja von mir gewöhnt ist. Ich habe da ja wirklich brutale Geschichten in letzter Zeit gebracht. Diesmal ist es wirklich eine etwas andere Geschichte. Und wir gehen in die ehemalige Sowjetunion und dort kommt die Polizei am 2.11.2011 zu Anatoli Moskwin, weil es einige Grabschändungen gab und er als Spezialist auf dem Gebiet gilt. Und die Polizei erhofft sich von ihm ein paar Tipps, um dann letztlich vielleicht den oder die Täter zu finden. Und ist etwas verwundert über die vielen Puppen in seiner Wohnung, die da so aufgereiht am Tisch, auf der Couch und auf den Regalen sitzen. Und wie sich herausstellt, sind sie in dem Moment im Haus des Grabschänders und die Puppen sind Leichen.
Echte Leichen?
Echte Leichen.
Oh Gott. Ach, da hat er sich die ausgebuddelt und sich in die Wohnung geholt?
Da komme ich gleich zu. Wir gehen jetzt erstmal zurück ins Jahr 1966 und der kleine Anatoli ist bei einem Trauerzug eines 11-jährigen Mädchens und angeblich wurde er gezwungen, ihr Gesicht zu küssen. Und das wird nachträglich als ein ganz wichtiges Trauma in seiner Geschichte gesehen. Er wird Historiker und ist an der Uni bekannt und wird auch von seinen Kollegen und Kolleginnen als Genie und sehr exzentrisch beschrieben. Er hat schon immer großes Interesse an Okkultem und sammelte auch schon früh Puppen, also in diesem Fall echte Puppen. Er war nie verheiratet oder hatte eine Beziehung. Er wohnte bei seinen Eltern, arbeitete als Dozent, hatte 13 Sprachen gelernt und mehrere Bücher geschrieben. 2005, und da geht es im Grunde los, erhält er von einem Verleger den Auftrag, die Toten in mehr als 700 Friedhöfen zu erfassen. Angeblich, das ist jetzt von ihm überliefert, ist er damit über 2 Jahre beschäftigt, legt täglich 30 Kilometer zu Fuß zurück, trinkt dabei aus Pfützen Wasser, übernachtet in Heuhaufen, übernachtet auf dem Friedhof, einmal sogar in einem Sarg. Und das Werk, für das er dort recherchiert, wird nie veröffentlicht. Wir kommen wieder zurück ins Jahr 2011. Die Polizei sieht also jetzt diese Puppen überall sitzen und findet raus, dass es sich um 26 Leichen handelt, die von ihm, also dem Anatoli, mumifiziert wurden. Er hat insgesamt wohl mehr als 150 Gräber geschändet. In seiner Wohnung werden Anleitungen gefunden, wie man Puppen herrichtet, Schuhe mit passenden Fußabdrücken, eine Sammlung von Fotos und Videos geöffneter Gräber und ausgegrabener Körper. Anatoli hat daran über 10 Jahre gearbeitet. Am 25.05.2012 stellt das Gericht fest, dass er nicht verhandlungsfähig ist, da er an paranoider Schizophrenie leidet und wird in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen, wo er auch heute noch lebt. Und das ist eben das Gute, dass er befragt werden konnte. Und in Interviews hat er gesagt, dass er der festen Überzeugung ist, dass entweder durch Wissenschaft oder durch schwarze Magie Leichen wieder zum Leben erweckt werden können. Seine Mission war also, er suchte Todesanzeigen kürzlich verstorbener Kinder. Wenn diese Todesanzeigen zu ihm gesprochen haben, ist er auf den Friedhof und hat auf dem Grab geschlafen, um mit den Kindern zu kommunizieren und zu fragen, ob der Geist wieder erweckt werden möchte. Und er betont, dass er die Gräber immer nur mit Erlaubnis der Kinder geöffnet habe. Als er dann älter wird, wird es für ihn zu schmerzhaft, auf den Gräbern zu schlafen. Also bringt er die Leichen direkt nach Hause. Und jetzt kommen wir dazu, wie er die dann mumifiziert hat. Er hat die Leichen getrocknet mit einer Mischung aus Salz und Natron und hat sie dann wieder in der Nähe vom Friedhof versteckt, um sie da komplett trocknen zu lassen und dann wieder mit nach Hause genommen. Ich finde, das ist auch ein unglaublicher logistischer Aufwand. Und
dass es auch keiner,
dass das niemand,
dass es auch niemand gesehen hat. Oder
das so, ne? Finde ich auch nämlich verwunderlich. Und der Grund, warum er sich so viel Mühe gegeben hat, die Körper so gut zu erhalten, war, dass er eben gesagt hat, er möchte, wenn die Kinder wieder erweckt werden, also ihr Geist wieder erweckt wird, möchte er für sie ja funktionierende Körper haben. Und weil er aber die tatsächlichen Überreste meistens zu hässlich fand, seine Aussage, weil sie natürlich verwest waren, ging er davon aus, dass die Kinder sich so nicht wohlgefühlt hätten. Der Körper schrumpft beim Trocknen und so wickelte er die Gliedmaßen in Stoffstreifen und stopfte die Körper mit Lumpen und Polstermaterial aus für mehr Fülle. Und dann nahm er Wachsmasken, die er auf die Gesichter aufsetzte. Die waren mit Nagellack verschmiert und dann setzte er ihnen Perücken auf und bunte Kinderkleidung an.
Das musste ja richtig gruselig in dieser Wohnung ausgesehen haben, wenn diese ganzen Puppen sich angucken.
Ja, da, ne? Man kann sich da auch Fotos angucken im Internet. Das sieht total gruselig aus. Und seine Eltern sagten ja, dass sie nichts geahnt haben. Das will ich auch glauben, aber trotzdem, also selbst wenn das Puppen gewesen wären, wäre das unheimlich genug gewesen.
Ja, klar.
Also das wundert mich schon, dass die Eltern da so gar nicht aktiv geworden sind. Die Körper sahen jetzt durch seine Präparationen eben aus wie ja große, selbstgemachte Puppen. Und das soll eben auch der Grund gewesen sein, dass da jetzt niemand groß reagiert hat. Besuch wird er nicht gehabt haben, aber seine Eltern haben da eben jetzt nicht den Hauch einer Ahnung gehabt.
Das ist auch aber ein bisschen naiv schon, ne?
Das finde ich auch, aber ja.
Ich denke, lassen wir mal so stehen.
Und das Interessante finde ich bei ihm, ihm war völlig bewusst, dass das ein Verbrechen war, was er begangen hat. Er hat aber gesagt, es ist ihm wichtiger, die Kinder zu retten und dabei ein Verbrechen zu begehen, als sie eben einfach tot zu lassen. Und er selbst, und das wird natürlich auch einen großen Grund gehabt haben, wünschte sich immer Kinder, besonders eine Tochter, und wollte sogar einmal gegen den Willen seiner Eltern ein Kind adoptieren. Allerdings wurde das damals abgelehnt, weil sein Einkommen zu niedrig gewesen ist. Wer weiß, was passiert wäre, ob das Ganze passiert wäre, wenn er seinen Kinderwunsch erfüllt hätte. In jedem Fall lebte er wirklich mit diesen Kindern und hat auch erzählt, dass er mit ihnen regelmäßig gesprochen hat, ihnen Lieder vorgesungen hat, mit ihnen gemeinsam Zeichentrickfilme geguckt hat, ihre Geburtstage gefeiert hat und auch Feiertage mit ihnen zelebriert hat.
Aber man muss ja mal sagen, hat sich da ja richtig so eine Welt aufgebaut, ne?
Ja. Ja. Und also ich kann euch nur sagen, wenn euch der Fall interessiert, dann guckt mal im Internet euch die Fotos an. Sie sind natürlich sehr gruselig. Und nochmal, es ist für mich etwas unverständlich, dass da nicht schon vorher man zumindest mal irritiert war. Aber wer weiß, was er auch mit seinen Eltern besprochen hat letztendlich. Aber ich finde, es ist so ein ganz tragischer Fall. Er hat ja mit ganz viel mit dem Tod und mit Leichen zu tun gehabt und ist selbst aber letztendlich ja nie zum Mörder geworden. Im Gegenteil, er war ja der festen Überzeugung, dass er diese Kinder wieder zum Leben erweckt. Und wer weiß, ob seine Geschichte von dem Trauerzug des elfjährigen Mädchens, was er angeblich küssen musste, ob das tatsächlich ja der Beginn seines Traumas war. In jedem Fall lebt er nach wie vor. Allerdings, wie ich schon sagte, in einer psychiatrischen Einrichtung. Und ich finde den Fall so tragisch, weil er, ich sag mal, auch wenn es hart klingt, er hat es ja gut gemeint.
Über wie viele Jahre hat er das denn gemacht?
10 Jahre insgesamt.
10 Jahre, okay. Ja. Er hat aber sehr lange das unentdeckt leben können, ne?
Ja, also das finde ich auch. Und ich meine, zu dem Zeitpunkt waren 26 Leichen in seiner Wohnung. Er hat die ja mehrfach
in aber die keine Wohnung davon umgebracht.
Ne? Genau, niemand davon umgebracht. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich ein ganz, ganz schreckliches Gefühl für die Angehörigen, wenn da ein Grab geschändet wird. Aber er hat die Leichen da ja auch hin und her getragen. Und dass das wirklich unentdeckt geblieben ist, verwundert schon. Aber letztendlich ist es ja auch rausgekommen, muss man sagen. Und er wurde ja als quasi Experte für das Thema angesprochen und war dann letztendlich selbst der Täter.
Und gibt es da noch eine Chance, dass er entlassen wird aus dieser psychiatrischen Anstalt?
So wie ich das verstanden habe, von dem, was ich recherchiert habe, auf gar keinen Fall.
Okay. Bei mir geht es heute um Miranda Barbour. Das ist eine der jüngsten Serienmörderinnen aller Zeiten. Ein kleines Mädchen mit lockigem Haar sitzt im Wohnzimmer. Mit weit aufgerissenen Augen starrt Miranda auf das Geschehen im Fernsehen. Es läuft ihre Lieblingsserie, Dexter. Kennst du die Serie?
Ja, die kenne ich.
Ich glaube, die kennt jeder.
Ja.
Da geht es ja eigentlich auch um einen Serienmörder, den man aber eigentlich noch sympathisch findet. Ne? Mhm. Ganz fasziniert verfolgt sie, wie ein Serienmörder einen Menschen nach dem anderen grausam umbringt. Das ist nun wirklich keine Sendung für Kinder, doch die kleine Miranda schaut vollkommen gebannt zu. Was keiner weiß, ihre Kindheit endet schon mit 4 Jahren. Da erlebte Miranda die Hölle auf Erden. Genau das machte sie nur ein paar Jahre später zur jüngsten Serienkillerin aller Zeiten. Als Miranda 4 Jahre alt war, wurde sie von ihrem Onkel sexuell missbraucht. Eine schlimme, traumatische Erfahrung, über die sie nie mehr hinwegkommen sollte. Mehrmals schickten ihre Eltern sie in eine psychiatrische Anstalt. Doch kein Arzt merkte, wie düster es wirklich in ihr aussah. Mit 10 betäubte sich Miranda dann mit Drogen. 2 Jahre später schloss sie sich einer satanischen Sekte an. Verliebte sich in einen Mann, der doppelt so alt war wie sie. Alle nannten ihn nur Forrest. Er war die Nummer 2 in der Sekte. Mirandas Mutter machte sich entsetzliche Sorgen. Sie hat sich mit einem Typen getroffen, der sich für Satan interessierte. Und als sie eines Tages nach Hause kam, erzählte sie mir, dass er sie jetzt besitzt. Der Typ ritzte seinen Namen auf Mirandas Oberschenkel ein. Und wenn das immer schon so in diesen Kindheitsjahren passiert, dann ist eigentlich der Weg schon zum Serienmörder geebnet.
Und das bedeutet ja auch, sie war zu dem Zeitpunkt 12 und er 24.
Ja. Sie war ihm total verfallen und die Abwärtsspirale, in der sich das junge Mädchen befand, wurde immer halsbrecherischer. Eines Abends verfolgte sie zusammen mit Forrest einen Mann, der ihm Geld schuldete. Die Situation eskalierte und Miranda wurde an diesem Tag mit gerade mal 13 Jahren zum ersten Mal zur Mörderin. In einem Interview erzählte sie später, ich konnte es erst nicht tun, also kam er hinter mich und legte seine Hand auf meine und wir drückten zusammen den Abzug. Von da an habe ich immer weiter getötet, bis die Ermittler sie endlich stoppen konnten. Das geschah im November 2013 nach dem Mord an ihrem letzten Opfer, Troy. Ging sie der Polizei ins Netz. Ein paar Tage zuvor platzierte Miranda im Internetpool Craigslist eine Anzeige, sie bot Sex gegen Geld. Der 42-jährige Troy biss an und wollte sich mit ihr treffen. Er ahnte nicht, dass er in eine tödliche Falle tappen würde. Denn das böse Mädchen hatte nie vor, ihr Angebot einzulösen. Erst vor 3 Wochen hatte sie geheiratet, einen Typen namens Elliot Babur. Um ihr neues Glück zu feiern, beschlossen die beiden eine teuflische Tat. Sie wollten die Erfahrung eines gemeinsamen Mordes machen.
Das heißt aber, sie war ja gar nicht mehr mit diesem Sektentyp zusammen.
Nein.
Sondern mit einem neuen, mit dem sie ebenfalls gemordet hat.
Genau. Miranda hatte Elliot tief in ihrer satanischen Welt hineingezogen. Ihre große Liebe hatte bis jetzt noch kein Blut an seinen Fingern. Am Abend des brutalen Mordes fuhr Miranda, wie geplant, zu ihrem Treffen mit Troy. Sie sammelte ihn mit ihrem Auto auf einem Parkplatz ein. Beide machten sich auf den Weg zu einem kleinen Waldstück. Auf der Rückbank des alten Wagens versteckte sich Elliot unter einer Wolldecke. Troy schien davon nichts zu bemerken. Eigentlich merkt man immer, wenn irgendjemand Fremdes immer auf einer Wohnung
auch,
ist oder,
ja.
So, oder im Auto.
Also fühlt das irgendwie.
In dem Fall war da vielleicht so dieses sexuelle Interesse ein bisschen stärker. Miranda hielt das Auto irgendwann an. Troy fing an, sie zu befummeln, bestand auf den Sex mit ihr. Das allein aber war nicht der Auslöser für den Mord. Er sagte etwas Falsches, erklärte Miranda später. Ich log ihn an und sagte, ich sei gerade 16 geworden. Er sagte, das sei okay. Denn wenn er Nein gesagt hätte, weil ich ja minderjährig wäre, hätte ich ihn gehen lassen. Miranda gestand darauf, stets nur schlechte Menschen getötet zu haben. Und das ist ja genau wie in der TV-Serie Dexter, wo der Killer ebenfalls in Selbstjustiz mordete. Die Satansjüngerin hatte mit Troy ebenfalls kein Erbarmen. Elliot fing an, Troy von hinten mit einem Kabel zu würgen. Während das Opfer verzweifelt versuchte, sich zu befreien, fühlte sich Miranda in ihrem Element. Ich kann mich an alles erinnern. Es war, als wenn ich einen Film angeschaut hätte. Mehr als 20 Mal rammte sie Troy ein Messer in den Körper. Ihr Blutrausch war unersättlich. Das Opfer röchelte noch, als Miranda und Elliot losfuhren und nach einer geeigneten Ablagestelle suchten. Nachdem das Mörderduo die Leiche entsorgt hatte, spazierten beide in einen Supermarkt, kauften Müllsäcke und Teppichreiniger, um den Wagen von Blut zu reinigen. Das klebte überall. Nachdem Elliot und Miranda fertig waren, feierten sie in einem Stripclub seinen 22. Geburtstag. Als die Polizei das Handy von Troy fand und untersuchte, kamen die Ermittler schnell auf Miranda. 3 Tage nach ihr wurde auch Elliot Barbour verhaftet. Erst erzählten sie von Notwehr, dann kam es zum schockierenden Geständnis. In einem Interview aus dem Gefängnis heraus ließ Miranda die Bombe platzen. Gegenüber einer US-Zeitung gab sie zu, bereits Dutzende weitere Menschen auf dem Gewissen zu haben. Miranda hätte schon in Texas, North Carolina, Kalifornien und Alaska gemordet, prahlte sie. Auf die Frage, wie viele Opfer es genau wären, antwortete sie: keine Ahnung. Bei 22 habe ich aufgehört zu zählen. Kann das wirklich wahr sein oder sind das nur Wahnvorstellungen eines irren Teenagers? Es wäre nicht das erste Mal gewesen, dass sich Miranda in Lügen verstrickt. Während ihrer Zeit in der Satanssekte wurde sie angeblich schwanger. Ranghohe Teufelsanbeter hätten sie zur Abtreibung gezwungen, sie ans Bett gefesselt und den Abbruch durchgeführt. Als ihre Mutter mit ihr dann zum Arzt ging, konnte der keine Spuren eines solchen Eingriffs finden. Miranda hatte ihre eigene Wahrheit gefunden. Ihre Schwester Ashley ist noch heute der Meinung, sie ist eine Meisterin im Lügen. Sie erzählt viel Wahres und versteckt die Lügen darin. Deshalb glauben die Leute ihr. Inspiriert von TV-Serienkiller Dexter soll Miranda ihre Lebensgeschichte zusammengesponnen haben. Dutzende Morde, alles nur aufgeblasene Getue einer Verrückten? Oder doch wahr? Trotz dieser Zweifel nahmen die Ermittler das Geständnis sehr ernst. Sofort wurde das FBI und andere Behörden eingeschaltet. Sie untersuchten ungeklärte Tötungsdelikte. Doch bis jetzt konnte keine weiteren Opfer mit Miranda in Verbindung gebracht werden. Nach dem kaltblütigen Mord an Troy trauten ihr die Ermittler auf jeden Fall weitere Bluttaten zu. Die junge Frau hielt ebenfalls an ihrer Version der Geschichte fest. Sie habe Menschen getötet, die schlechte Dinge getan haben und es nicht verdient hätten, länger zu leben, betonte Miranda. Ich habe sie studiert, ich habe mich sogar mit ihnen angefreundet, um ihr Vertrauen zu gewinnen. Reue fühlte sie nicht. Außerdem sei es ihr egal, ob man ihr glaube. Sie habe aber das Bedürfnis, alles zu erzählen, wolle nicht mehr mit einer Lüge zu leben. Sachlich und voller schrecklicher Details schilderte Miranda in einem Telefoninterview, wie sie ihr letztes Opfer umbrachte. Mir wurde schlecht dabei, ich werde es nie vergessen, klagte eine Gefängniswärterin, die das Gespräch mithörte. Im Gerichtsprozess wollte sich Miranda auf die Frage des Richters hin schuldig bekennen. Doch in diesem Moment hatte ihr Anwalt zum Mikrofon gegriffen und auf nicht schuldig plädiert. Miranda hat sich nach eigener Aussage damit abgefunden, ihren Ehemann nie wiederzusehen. Er sitzt in einem anderen Gefängnis. Ich bin sehr stolz auf ihn und werde ihn immer lieben. Wenn sie nicht ausgepackt hätte, wäre sie vielleicht in 20 Jahren ein freier Mensch gewesen. Aber Miranda stellte noch während des Prozesses klar, wenn man mich freilässt, werde ich es wieder tun. Am Ende kann man nur hoffen, dass die grausame Mordserie nur aus Mirandas kranker Fantasie entsprungen ist. Doch auch nur ein Mord ist ein Mord zu viel. Ja, Tanja, jetzt ist die Frage, war das wirklich die jüngste Serienmörderin oder hat sie nur diesen einen Mord begangen? Hm. Wobei sie hat ja 2 Morde begangen, ne?
Aber den anderen hat man ihr doch auch nicht nachgewiesen.
Nee.
Also stimmt. Nachgewiesen ist ja nur einer.
Genau. Deswegen haben wir jetzt hier ein großes Fragezeichen.
Ob das wirklich die jüngste Serienmörderin ist. Aber zumindest aufgrund ihrer Aussagen hätte sie das Potenzial, eine Serienmörderin zu werden, falls sie noch keine ist.
Ja, Tanja, also ich glaube, das bleibt jetzt mit diesem großen Fragezeichen. Mhm. Es kann natürlich sein, dass vielleicht nochmal ein Mord aufgeklärt wird und ihr zugeschrieben wird.
Genau.
Aber solange kann ich das auch nicht so ganz glauben.
Ich denke auch, dass sie ja eigentlich sonst, wenn sie wirklich die Mörderin gewesen wäre bei den anderen Morden, hätte sie ja sicherlich ein Insiderwissen gehabt.
Und sie wäre mehr ins Detail gegangen.
Genau, auch, ne? Sodass ihr die Morde auch zugeordnet werden könnten. Von daher vermutlich ist da tatsächlich ziemlich viel Ausgedachtes bei, wie ihre Schwester behauptet hat.
Genau. Ja, dann schließen wir mal die Folge mit einem ganz großen Fragezeichen und hoffen, dass wir schnell wieder da sind, wenn es heißt Crime Up Your Life.